Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber heute ist richtiger Gottesdienst, so ein Gottesdienstfeiertag, denn seit ein paar Minuten steht Deutschland im Finale der Handball-Weltmeisterschaft. Es war noch... Ja, okay, ich merke schon, so viele Handballfans sind nicht unter uns. Okay, aber es war ein richtiger Krimi, also war richtig geil. Ich bete noch. Vater, dein Wort in unser Ohr, dein Wort in unser Herz, darum bitten wir dich. Amen. Wenn ich nur könnte, ich würde so gerne die Zeit einfach nochmal zurückdrehen. Nochmal von vorne anfangen. Einfach Escape drücken, das Spiel nochmal von vorne beginnen, aber es ist zu spät. Ich dachte, ich weiß, was ich will. Ich weiß, wo mein Glück liegt. Es war mir scheißegal, was mein Papa von mir wollte, sich von mir wünschte. Ich bin einfach los. Meinem Glück hinterher. Ich meine, irgendwo muss es doch sein, mein Glück. Ich wollte mein Ding durchziehen. Und manchmal, da hatte ich auch echt glückliche Stunden. Es war echt cool, einfach mal glücklich zu sein. Aber dann war es auch einfach wieder weg. Genauso wie die Kohle. Aber wenn ich es mal hatte, dann hatte ich so das Gefühl, jetzt halte ich es fest und genieße es. Aber jedes Mal, genau in dem Augenblick, wo ich es halten wollte, ist es weggerutscht. Einfach durch die Finger geflutscht. Und jetzt bin ich hier. In der größten Scheiße, die man sich nur vorstellen kann. Ich habe mich verrannt. Ich habe gedacht, ich will einfach mein Leben leben und glücklich sein. Ich habe gedacht, es funktioniert. Aber so war's nicht. Und diese ganze Oberflächlichkeit in meinem Leben, die Leute auf den Partys, die Gespräche, der Sex, die Antworten auf meine Fragen. Und das Bier hat's auch nur bedingt besser gemacht. Ich habe keinen Bock mehr. Wieder eine Beziehung. Wieder umziehen. Ich will einfach mal wieder wo zu Hause sein. Nicht mehr die Fassade aussetzen müssen, cool sein. Keine Schwächen zeigen dürfen. Mann, ich will wieder nach Hause. Einfach geliebt sein. Einfach so. Aber jetzt bin ich hier. Und vielleicht ist es gut, dass ich so weit fallen musste. Vielleicht ist es gut. Um mal wieder mit einem klaren Kopf nachdenken zu können, wo ich eigentlich herkomme, wo ich hingehe, was ich eigentlich in meinem Leben mache. Mann, was mache ich damit? Ich schmeiß es einfach weg. Warum hat der mich nicht aufgehalten? Er hat mich einfach ausbezahlt und mich gehen lassen, ohne ein böses Wort. Ohne auch nur eine einzige Ermahnung. Er stand nur da und hat geweint. Nein, nicht wegen der Kohle, wegen mir. Um seinen Sohn. Um seinen Sohn, der ich mal war. Der ich nicht mehr bin. So kann ich doch unmöglich wieder zurück. So kann ich doch nicht wieder zurück, oder? Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ihr kennt sie bestimmt alle. Und diese Geschichte ist vielleicht ein Stück deine Geschichte. Jeder von uns hier ist Sohn oder Tochter, egal wie alt. Vielleicht ist es nicht in der Gänze deine Geschichte, aber vielleicht in einzelnen Teilen. Vielleicht bist du jemand, der gerade Gott den Rücken kehrt und wegläuft. Der denkt, Mann, ich will einfach mal mein Ding machen. Ich suche mein Glück. Oder du bist gerade in so einer Revoluzzerphase gegen Gott. Ja, sagst, Mann, es ist mir einfach zu schwer, Christ zu sein. Ich verstehe Gott nicht und überhaupt. Und gehst weg. Oder du bist jemand, der Gott schon vor langer Zeit den Rücken gekehrt hat. Vielleicht, weil dein Rallye-Lehrer einfach öde war. Oder weil du mal einen Christen getroffen hast, wo du dachtest, meine Güte, ey, so will ich nie werden. Oder weil du mal ein Gebet gesprochen hast und hast nie eine Antwort gekriegt. Und vielleicht weißt du gar nicht, dass es mehr gibt in dem Leben, als das, was du zurzeit lebst. Vielleicht weißt du nicht, dass es einen Vater zu Hause gibt, der auf dich wartet. Gott hat eine Geschichte mit jedem von uns. Egal, ob du an ihn glaubst oder nicht, ob du ihn kennst oder nicht. Aber er steht zu Hause und wartet. Und ich möchte euch einladen zu so einer kleinen Situationsanalyse. Kurze Stille. Einfach mal so checken, wo stehe ich gerade? Kehre ich Gott gerade den Rücken? Laufe ich gerade weg oder bin ich gerade vielleicht auch in so einem Tiefpunkt und sitze mitten unter den Schweinen? Oder laufe ich vielleicht auch gerade zurück nach Hause? Und möchte euch einladen, bescheißt euch nicht selber. Seid einfach ehrlich, wenn mir das ein bisschen schwierig ist, so sich selber auch zuzugeben, wo man gerade steht. Aber wir lassen uns mal ganz kurz Zeit, einfach so ein bisschen durchzugehen, wie stehe ich gerade zu ihm. Gut, vielleicht hat sich der eine oder andere auf irgendeinem Part des Wegs wiederfinden können und vielleicht auch einige mit dem Rücken zu Gott. Und ich meine, es ist völlig verständlich, dass wir einfach denken, Mann, ich will mein Ding durchziehen, ich will mein Glück finden. Jeden Tag begegnet mir das, dass darum geht, dass ich glücklich werde. Jeden Tag, wenn ich meinen E-Mail-Account öffne, kommt erstmal irgendwo oben rechts partnership.de. Wenn du deinen Trap-Partner gefunden hast, dann bist du glücklich. Oder wenn du mehr Kohle hast, den Job, die Freunde, das Auto, das Haus, dann wirst du glücklich. Aber, und jetzt wird's hart, ich finde in der Bibel nichts darüber, dass es im Leben darum gehen könnte, dass ich glücklich werde. Es geht im Leben nicht um Glück. Jetzt denkst du vielleicht, hey Tobi, ich bin eigentlich schon gern glücklich. Ich meine, will Gott nicht, dass ich glücklich werde oder was? Also, ich wäre auch gern glücklich. Aber in der Bibel steht nichts darüber, dass wir glücklich werden sollen oder dass es um Glück geht, sondern es geht um eine Beziehung. Es geht um eine Beziehung zu Gott. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Glück ist einfach ein Gefühlszustand. Der kommt und geht und der kann mich nicht trösten. Glück kann mir keine Sünden vergeben. Glück kann mir keinen Neuanfang schenken. Und jedes Mal dann, wenn es bei mir anfängt, bergab zu gehen, ist das Glück weg. Und Jesus lädt dich heute ein. Du merkst, hey, ich bin eigentlich auf der Suche nach Glück. Aber ich bin eigentlich enttäuscht davon, weil ich es noch nicht gefunden habe. Lädt dich Jesus heute ein, nicht mehr dem Glück hinterher zu rennen, sondern Jesus hinterher zu laufen. Nicht mehr dem Glück hinterher zu rennen, sondern Jesus hinterher zu laufen. Und wohin führt der Weg, wenn ich Jesus hinterherlaufe? Er führt direkt nach Hause. Und zu Hause wartet ein Vater, der da steht und auf dich wartet, sehnsüchtig. Der dir mit offenen Armen entgegenläuft. Der die Beziehung zu dir nie hat abbrechen lassen. Und der einfach gerne ein Fest mit dir feiern will, weil du nach Hause kommst. In der Bibel steht nirgends, dass auch wenn ich zu Gott nach Hause finde, dass dann vielleicht das Glück auf mich wartet. Aber es steht in der Bibel, dass wenn ich zurückkomme, dass dann Gott selber auf mich wartet. Und was kann einem Menschen Besseres passieren, als den kennenzulernen, zu dem nach Hause zu kommen, den Papa nennen zu dürfen, der die ganze Welt in seiner Hand hält, der dir einen Neuanfang schenken will, der Sünden vergeben kann und es tut, der das Beste für dich bereithält, der dir deinen Wert gibt und der dir Verantwortung übertragen will als Sohn und Tochter in seinem Reich. Wenn du keine Lust mehr hast, deinem Glück hinterher zu rennen, dann lade ich dir es ein, nach Hause zu kommen. Vielleicht denkst du, hey, so nach Hause kommen hört sich echt ganz nett an. Ist eigentlich cool irgendwie. Ja, aber wie geht es denn? Also mir ist klar, wenn ich hier nach Hause will, gehe ich nachher aus der Tür, setze mich ins Auto, fahre heim oder laufe durch die Oberstadt. Aber wie geht es denn nach Gott, zu Gott nach Hause zu kommen? Das ist das Coole, dass die Geschichte, die ich gerade vorhin vorgelesen habe, 3 Schritte nennt, wie das funktioniert. Ich bitte mal so einen PowerPoint-Menschen, den Text reinzuwerfen. Danke. Ab Vers 20 lese ich nochmal. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 3 Schritte, der erste. Und der erste ist ganz entscheidend. Wie komme ich nach Hause? Erstens somit, dass mir erstmal jemand entgegenkommt. Gott, der Vater, verlässt sein Haus, verlässt seine Herrlichkeit und kommt mir entgegen. Bedingungslos, ohne Bedingungen. Er kommt zuerst. Das müsst ihr euch merken. Es geht nicht von uns aus. Er macht den ersten Schritt. Und er rennt entgegen und er fällt dir um den Hals und küsst dich. Zweitens, der Sohn erklärt, dass er gesündigt hat. Er tritt jetzt nicht breit, was exakt passiert ist, ja, wie lange es gedauert hat, was er dabei gedacht hat und so weiter. Sondern er sagt ihm einfach, ich habe vor dir und gegen den Himmel gesündigt. Und dann will er dem Vater ein Angebot unterbreiten, nur Tagelöhner zu sein, weil ihm so bewusst ist, dem Sohn ist so bewusst, dass das, was er getan hat, seinen Papa für tot erklärt, indem er das Erbe verlangt hat. Indem er ihm den Rücken gekehrt hat, hat ihn für tot erklärt. Sie sind so bewusst, dass es eigentlich keine Chance gibt. Keine Chance, als Sohn wieder akzeptiert zu werden. Der Sohn tut Buße. Drittens, den Vater interessiert dieser Vorschlag im Kehricht. Er geht überhaupt nicht darauf ein, sondern er fängt an, seinen Knechten zu befehlen, Sachen zu bringen. Und das erste ist das Gewand. Der Sohn sieht aus wie ein Schwein. Befleckt. Und dieses Gewand steht symbolisch für die Sündenvergebung. Rein, ohne Flecken. Und dann kriegt er einen Ring, das ist der Siegelring. Mit dem Siegelring versiegelt man Sachen, man besiegelt Sachen. Mit diesem Ring besiegelt er die Sohnschaft und versiegelt die Sündenvergebung. Und dann bekommt der Sohn noch Schuhe. Nur Sklaven laufen ohne Schuhe. Keine Söhne. Keine Töchter. Und 3.1 wird gefeiert. Feiern kann man allerdings nur, wenn andere auch davon wissen, dass was zu feiern gibt. Deshalb, wenn du denkst, ja, ich habe Lust nach Hause zu kommen. Und ich verstehe auch die Anleitung. Dann kannst du die einfach abgehen und am besten vielleicht mit jemandem zusammen. Man nennt es so alt hergebracht Beichte. Das ist ein altes Wort, aber da steckt unglaublich viel Cooles drin. Wenn ich vor jemand anderem, der stellvertretend für Jesus vor mir steht, erzähle, dass ich Gott den Rücken gekehrt habe und dass ich es gern umdrehen würde, dass ich mich gern umdrehen würde. Und er mir im Namen Jesu die Sündenvergebung zuspricht, dann kann gefeiert werden. Dann weiß einer Bescheid, dass da was passiert ist. Jesus lädt dich ein, nicht abzuhauen von dem Gott, der dir entgegenkommt. So, jetzt gibt's aber auch viele unter uns, die mit dem verlorenen Sohn einfach überhaupt nichts am Hut haben. Ja, die sind einfach schon, seit sie denken können, zu Hause. Waren immer treu, immer eine Beziehung zum Papa gehabt, immer zuverlässig, immer da, immer mitgearbeitet. Und es ist gut zu wissen, dass die Geschichte vom verlorenen Sohn nicht nur eine Geschichte vom verlorenen Sohn ist, sondern auch eine Geschichte von seinem großen Bruder. Und die geht so. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater zu ihm raus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir noch nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist dein. Du solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Er konnte sich nicht mitfreuen. Sein Leben lang hat er zu Hause geschuftet, hat nie Blödsinn gemacht, hat nie rebelliert, nie. War immer treu. Immer versucht, ein guter Sohn zu sein. Er hat sich nie mal was gegönnt, hat nie was vom Vater verlangt. Immer treu und zuverlässig. Und es war okay. Aber jetzt wo der Kleine kommt, da wird gefeiert. Ach ja. Der so viel Scheiße gebaut hat, so viel Gegeich auf die Kuhhaut, jetzt, wo er zurückgekrochen kommt, ja, jetzt wird gefeiert. Wer es versteht, wer will, da kommt die größte Party auf den Hof, die es je gegeben hat. Wer versteht denn sowas? Der hat doch falsch gemacht, was er nur falsch machen konnte. Das kotzt ihn an. Das kotzt ihn einfach an, das ist doch unfair. Und wenn er das gewusst hätte, vielleicht, ich meine, vielleicht wäre er auch einfach mal los. Weg vom Hof. Vielleicht ist die Geschichte vom großen Bruder deine Geschichte. Ja, immer, bin ich schon immer Christ gewesen, vielleicht auch in einer christlichen Familie aufgewachsen, immer mitgearbeitet. Und irgendwie hast du aber so manchmal das Gefühl, was verpasst zu haben. Ja, weil du halt immer zu Hause warst und im Reich Gottes mitgearbeitet, irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen, irgendwie leicht eingeengt. Ist schon gut, ja, aber irgendwie fehlt irgendwie was. Und diese Geschichte ist so ein kleines bisschen meine Geschichte. Ich habe immer so Phasen im Leben gehabt, hab sie immer noch einmal, ja, wo ich dachte, Mann, christliche Familie, so immer behütet aufgewachsen, so, ich hätte gern so eine kleine Drogenkarriere hinter mir gehabt, so ein bisschen Knast und dann bekehrt, ja. Und dann so ein richtig geiles Zeugnis auf Lager gehabt. Ja, oder ich habe schon immer, seit ich 12,5 habe ich angefangen, Jungschar zu leiten, also mitzuleiten. Da hat der Mann, da habe ich auch echt zurückgesteckt. Ich hätte auch gerne mal Bock gehabt, irgendwie mehr, ja, vielleicht wäre ich ein geiler Fußballer geworden oder jetzt würde ich irgendwie 360 schaffen mit dem Ski und keine Ahnung. Aber ich habe immer treue Jungschar gemacht. Ich habe gehört, es gehört, ich habe gedacht, es gehört dazu. So ein treuer Arbeiter im Reich Gottes zu sein. Ich habe mir da nie die Freiheit genommen, einfach mal Jungschar sein zu lassen und irgendwie zu entdecken, was Gott sonst noch gemacht hat. Ich war immer schön treu. Und das hört sich jetzt in manchen Ohren vielleicht ein bisschen ketzerisch an, aber seit dieser Geschichte habe ich entdeckt, es geht nicht um Arbeit. Es geht nicht darum, treu immer die Arbeit im Reich Gottes zu machen. Es geht nicht darum, immer Opfer zu bringen für Jesus und im Reich Gottes kräftig mitzuarbeiten. Es geht nicht um Arbeit. Genauso wenig, wie es um Glück geht. Sondern es geht in erster Linie wieder um eine Beziehung. Um deine Beziehung, um meine Beziehung zu Jesus. Es gehört als Kind dazu, zu Hause mitzuarbeiten. Völlig klar, mein Papa hat eine Firma, da hat es dazugehört, dass wir Kinder ein bisschen mitschuften. Aber ich wusste, dass mein Wert und mein Geliebtsein durch meine Eltern überhaupt nicht davon abhängig ist, wie viel Leistungsverzeichnis ich da kopiere und wie viel ich irgendwie im Garten mithelfe. Davon hängt es nicht ab. Sondern ich bin einfach Kind. Und manchmal habe ich auch gedacht, ich muss mir das so ein bisschen verdienen. Und ich glaube, dadurch habe ich auch so ein bisschen mein Bild von Gott gekriegt. Wie der große Bruder in der Geschichte. Ich glaube, der hat gedacht, sein Vater, der ist ein bisschen eng. Ja, wenn ich mal ein bisschen auf den Putz haue oder so, das geht nicht. Ich kann mir das nicht rausnehmen. Aber inzwischen weiß ich, der Sohn, der hätte sich einfach mal den Bock nehmen können, schlachten und eine Party feiern. Hat er aber nicht gemacht. Ich glaube, weil er gedacht hat, das geht nicht. Er muss treu schuften auf dem Feld. Aber Gott sagt zu ihm, der Vater sagt zu ihm, was mein ist, ist dein. Das heißt, er lebt in einem Haushalt, wir leben in einem Haushalt mit unbegrenzten Möglichkeiten und Gütern. Und Gott fordert uns da heraus, die auch zu leben, in Anspruch zu nehmen. Gott ist kein Miesepeter. Und er hat echt Böcke genug zum Feiern und zum Schlachten. Ich hätte von Gott aus die Freiheit gehabt, einfach Jungschar sein zu lassen und noch ausprobieren können, was Gott sonst so für mich bereitet hat. Aber, das ist ein gutes Aber, inzwischen weiß ich, dass es gut war, dass ich damals so treu die Arbeit gemacht habe. Der Vater sagt zum Sohn, hey, du warst immer bei mir. So als ob er gar nicht verstehen würde, warum der Sohn keinen Bock hat, jetzt reinzukommen. Und Gott vielleicht auch nicht versteht, warum ich manchmal ankreide und sage, hey, Mann, irgendwie habe ich was verpasst. Inzwischen weiß ich, dass es gut war, treu mitzuarbeiten. Ich glaube, ich würde heute nicht hier stehen, hätte die Ausbildung nicht gemacht, hätte den Beruf nicht, würde mich nicht trauen, vor euch zu stehen und eine Geschichte zu erzählen. Inzwischen weiß ich, dass wenn ich dadurch, dass ich darauf verzichtet habe, irgendwie mich mehr in Sport reinzuhängen, Gott was Besseres für mich vorhat. Ich habe das durch meinen Papa gelernt. Kleine Geschichte. Wir sind drei Jungs. Und ab und zu gab es so einen Befehl von meinem Papa, also Befehl, Jungs, heute seid ihr alle um 17 Uhr zu Hause. Wochenende. Klasse. Ich musste Kumpel, also ich war natürlich gehorsamer Sohn, Kumpels abgesagt, ja, wir wollten auch irgendwas Cooles machen. Ich hatte echt was Gutes vor, aber nee, ich war gehorsam, 17 Uhr, alle pünktlich zu Hause. Und dann mussten wir einfach ins Auto steigen und es ging irgendwo hin, wir hatten keinen Plan, wir haben uns innerlich nur aufgeregt. Ja, Alter, was will denn der? Und am Ende war es so, dass wir eine saucoole Städtereise gemacht haben, ja, eine coole Stadt angeschaut haben, fett essen waren und es war ein super cooler Abend. Und solche Befehle gab es immer wieder mal. Und immer wieder habe ich mich aufgeregt, man, der kann ja nicht einfach sagen, hier, mach nicht das, was du willst, sondern hier, komm mit uns. Und immer wieder war es so, dass das, was mein Papa geplant hatte, um so viel besser war, als das, was ich mir für den Abend ausgedacht hatte. Und es war ausnahmslos immer so. Das heißt, ich habe auf was verzichtet. Nämlich auf, was ich, vielleicht tanzen gehen, mit Kumpels rumhängen, was cool gewesen wäre. Aber ich habe was Besseres gekriegt. Aber ich habe es nicht sofort erfahren, nicht sofort, als ich zu Hause war oder als ich ins Auto gestiegen bin, sondern ich habe es erst hinterher gewusst. Und so ist es oft, glaube ich, auch bei Gott. Dass wenn ich auf was verzichte, ich es nur tun brauche in der Gewissheit, dass Gott was Besseres vorhat. Auch wenn ich es oft erst hinterher merke. Wenn du dich jetzt vielleicht beim großen Bruder wiederfindest, auch wenn du jetzt eine Frau bist oder ein Mädel, wenn du so den Eindruck hast, manchmal ein bisschen was verpasst zu haben oder wegen dir wurde nie gefeiert, weil du hast nie so ein geiles Zeugnis gehabt, ja, Drogenkarriere und dann bekehrt und so, dann gilt genauso wie dem kleinen Bruder dir die Einladung, nach Hause zu kommen. Denn der große Bruder in der Geschichte steht genauso vor der Türe wie der Kleine zuvor auch. Von dem Kleinen wissen wir, dass er nach Hause gekommen ist. Mit ihm wird gefeiert. Aber der Große steht noch vor der Tür. Er steht noch vor der Entscheidung. Was macht er? In der Bibel steht nicht, ob er reingeht oder ob er draußen bleibt. Ob er dem Zuhause den Rücken kehrt oder ob er reingeht. Aber Gott sagt dir zu, was meines ist auch dein. Dann lädt dich ein, reinzukommen, mitzufeiern. Und das Wichtige ist, zu beiden Söhnen kommt der Vater raus. Nicht nur zu dem verlorenen Sohn, sondern auch zu dem, der zu Hause auf dem Feld war. Er kommt beiden entgegen. Und er lädt dich ein. Er lädt dich ein, nicht dem Glück hinterher zu rennen. Er lädt dich ein, nicht die Arbeit im Reich Gottes an die erste Stelle zu setzen, sondern die Beziehung mit ihm ins Reine zu bringen, dich versöhnen zu lassen mit ihm. Egal, wo du gerade stehst. Komm nach Hause.